ersten Vers des 12. Kapitels sagt Arjuna: Die Gläubigen, die stets standhaft dich so verehren, oder auch die, die das Unvergängliche, Unmanifeste verehren, wer ist erfahrener im Yoga? Also das ist eine grundsätzliche Frage, die wir uns ja auch stellen. Ist das Göttliche jenseits aller Namen und Formen? Ja, hat es Eigenschaften? Ja, ist Gott etwas Konkretes, was wir benennen können, was wir irgendwo mit dem Verstand erfassen können, was wir vielleicht sogar in eine Figur oder in ein Symbol reingeben können? Oder ist das Göttliche etwas, was jenseits aller Namen und Formen und Eigenschaften ist? Etwas, was wir uns eigentlich gar nicht wirklich mit dem Geist vorstellen können. Denn beides wurde in der Bhagavad Gita schon erläutert, dass das Göttliche eben etwas ist, was ja wie dieses Brahman ist, was jenseits ist von dem, was wir uns so erdenken oder vorstellen können, oder dass Gott etwas Konkretes ist. Man spricht da von Nirguna Brahman, ja, Nirguna, das Eigenschaftslose, oder Saguna Brahman, ja, das Göttliche mit Eigenschaften. Und Arjuna fragt eben, ja, was ist der richtige Weg oder was ist sozusagen schlauer oder tiefgründiger, wenn ich das Göttliche mit oder ohne Eigenschaften verehre. Und dazu sagt dann Krishna im zweiten Vers: Diejenigen, die ihren Geist auf mich richten und mich verehren, die immer standhaft sind und höchsten Glauben haben, halte ich für die Besten im Yoga. Also mit mich meint er natürlich nicht sich als Person, sondern sich als Verkörperung des Göttlichen. Und Sri Krishna oder Vishnu, der ja in Gestalt von Krishna dort verkörpert ist, ist Saguna Brahman. Es ist etwas Konkretes. Und er sagt hier ganz klar, ja, dass es wertvoller ist, Gott in etwas Konkretem zu verehren. Nämlich konkret als Krishna, sagt er hier. Und dann erläutert er das weiter ab dem dritten Vers. Menschen, die das Unveränderliche, Unerklärbare, Nicht-Manifeste, Allgegenwärtige, Undenkbare, Unbewegte und Ewige verehren, ja, das alles sind Eigenschaften für Brahman oder für das wahre Selbst. Ja. Das wahre Selbst ist unveränderlich, ja, also egal, ob wir sterben oder im Lotto gewinnen, das Selbst bleibt gleich. Ja. Es ist auch nicht erklärbar, auch wenn wir das immer wieder versuchen, aber letztendlich ist jedes Wort, was wir benutzen, eine Begrenzung. Ja, es ist nicht manifest, denn das wahre Selbst ist das Gewahrsein und was alles, was manifest ist, wahrnimmt und es ist somit nicht selbst manifest. Es ist allgegenwärtig, also es gibt nichts, wo nicht dieses Selbst anwesend ist, denn es ist der Urgrund von allem, was erfahrbar ist. Es ist undenkbar, weil alles, was wir denken, wird vom Selbst beobachtet. Also das Selbst kann nicht als ein Objekt betrachtet werden. Es ist unbewegt. Selbst wenn ich mich von hier nach Mexiko bewege, ist das Selbst immer präsent. Also es ist nicht auf diesen Ort begrenzt. Nur, dass es an diesem Ort durch die fünf Sinne, die zu mir gehören, wird die Welt erfahren. Aber das Selbst ist unabhängig davon. Es ist nur so, dass an dieser Stelle die Welt durch diese fünf Sinne erfahren wird und an eurer Stelle durch eure fünf Sinne. Aber das Selbst ist eben selbst nicht bewegt. Genauso wie es ja auch keinen Unterschied gibt zwischen meinem Selbst und deinem Selbst. Ja, denn das Selbst durchdringt alles, übersteigt alles und ist eben unbewegt. Und es ist ewig. Das Selbst war schon vor meiner Geburt und wird auch nach meinem Tod noch sein. Das Selbst ist nicht begrenzt durch mich, durch meinen Körper oder meine Persönlichkeit, sondern es übersteigt das. Dann führt er das eben fort im vierten Vers und sagt, nachdem sie alle Sinne bezähmt haben, in jeder Situation gelassen und auf das Wohl aller Wesen bedacht sind, kommen sie wahrlich ebenfalls zu mir. Ja, da bezieht er sich jetzt wieder auf den zweiten Vers. Im zweiten Vers sagt er, ja, die Besten im Yoga, das sind diejenigen, die sich an das Konkrete richten, ja, also an Krishna oder Shiva oder wie auch immer wir den nennen wollen. Aber, so sagt er, auch diejenigen, die sich an das Absolute, Unkonkrete richten, ja, die kommen ebenfalls zu ihm, ja, also auch zur Erkenntnis oder Einheit mit dem Göttlichen. Ja, und diese drei Dinge, die er hier benennt, braucht es dafür. Man muss die Sinne bezähmen, ja, also sich unabhängig machen von den Sinnesbewegungen, in jeder Situation gelassen sein, ja, also wirklich eine Unabhängigkeit erreichen von Zuneigung und Ablehnung und auf das Wohl aller Wesen bedacht sein, ja, also wirklich in Einklang und Harmonie mit der Schöpfung sein. Dann können wir auch über diesen Weg des Unkonkreten zu Gott kommen, so sagt er hier.
Ist das selbst die Seele, was die Christen dazu
sagen? Nein, die Seele, was die Christen sagen, damit ist etwas anderes gemeint. Und zwar, die Seele ist ein Teil von Körper und Person, der von einem ins nächste Leben übergeht. Und das ist etwas, was deine Persönlichkeit ausmacht. Aber das Selbst geht weit darüber hinaus. Das Selbst ist unpersönlich und, und damit ist etwas anderes gemeint als Seele. Obwohl man oft liest, ja, der Atman ist die Seele, aber mit diesen Begriffen, da steckt eigentlich was anderes dahinter. Denn das Wort Seele ist ja auch unklar, ja, was damit gemeint ist. Ne? Manchmal kann damit das Gemüt gemeint sein. Ja? Aber wenn wir von Seelenwanderung zum Beispiel sprechen, ja, dann ist es ein Teil von uns, nämlich Anandamaya Kosha, ja, der von einem ins nächste Leben übergeht. Das sind die das ist die Grundlage unserer Programmierungen, die uns als Wesen ausmachen oder als Persönlichkeit, ja, die ins nächste Leben übergehen. Und der Atman, ne, ist weit mehr als Hülle oder Körper, sondern es ist das Gewahrsein, was dem zugrunde liegt.
Du sagst, das ist nicht persönlich, das ist bei jedem gleich.
Das Selbst ist bei jedem gleich und das ist auch nicht getrennt. Also es gibt nicht mein Selbst und dein Selbst, sondern es gibt nur das universelle Selbst, was die ganze Welt, das ganze Universum durchdringt und der Urgrund von allem ist.
Und das ist dein Brahman.
Das ist, ja, Brahman und Atman ist ja identisch, ja, nur dass mit Brahman gemeint ist in Bezug zum großen Ganzen und Atman ist immer in Bezug auf den Mikrokosmos. Er sagt dann im Vers 5, schwieriger ist es für Menschen, deren Geist auf das Nicht-Manifeste gerichtet ist. Denn das Ziel, das Nicht-Manifeste, ist für den Verkörperten schwer zu erreichen. Ja, also dieses Absolute, dieses Brahman, dieses Göttliche ohne Namen, Formen und Eigenschaften, ja, ist schwieriger zu erreichen als das Göttliche mit Namen, Formen und Eigenschaften. Weil es eben nicht greifbar ist und auch schwierig, ja, zu verstehen. Sechstens. Aber den Menschen, die mich verehren und allen Handlungen in mir entsagen, die mich als höchstes Ziel betrachten und mit aufrichtigem Yoga über mich meditieren. Siebtens. Für Menschen, die ihren Geist auf mich heften, o Arjuna, werde ich schon bald zum Retter aus dem Ozean von Samsara. Also, er sagt es nochmal ganz konkret, ja, dass dieses Bhakti-Yoga, also Gott als etwas Konkretes verehren und sich dem hingeben und die Handlungen darin entsagen und das als das höchste Ziel betrachten und darüber meditieren und den Geist darauf heften, ne, ist viel leichter und es ist sozusagen, ja, das ist das schöne Beispiel, man kann sich ja nicht selbst an den Haaren aus der Pfütze rausziehen, sondern man braucht etwas von draußen, was einen rauszieht. Und genauso sagt Krishna, um aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten, in der unsere Seele feststeckt, uns zu befreien und das wahre Selbst eben zu erkennen, ist es leichter, sich an etwas zu richten, was außerhalb des Kreislaufs steckt, um da herausgezogen zu werden. Und dieses Absolute ist aber etwas, was sowohl im Kreislauf als auch außerhalb des Kreislaufs ist. Wir kommen am Ende nochmal zu den Fragen. Achtens, hefte deinen Geist nur auf mich und deinen Verstand in mich. Dann wirst du ohne Zweifel in mir alleine leben. Also er ruft nochmal dazu auf, wir sollen uns ganz auf Gott, ganz auf das Konkrete ausrichten, dann werden wir ohne Zweifel zu Gott finden. Man sagt ja auch, Bhakti-Yoga ist der leichteste Weg, um zu Befreiung zu kommen. Ja, weil wir brauchen keine besonderen Voraussetzungen für Bhakti-Yoga. Ja, wir müssen weder besonders stark oder flexibel sein, noch einen besonders starken Willen haben oder besonders intelligent sein, sondern für Bhakti-Yoga brauchen wir nur den unbedingten Wunsch, Gott zu lieben. Und wenn wir uns ganz dem hingeben und Gott ganz lieben, dann kommen wir ganz leicht dazu, dass wir Gott erkennen. Beziehungsweise nicht leicht, aber leichter als durch die anderen Wege. Neuntens, wenn es dir nicht möglich ist, deinen Geist ständig auf mich zu richten, versuche, mich durch den Yoga beständigen Übens zu erreichen, O Arjuna. Also es ist natürlich nicht leicht, den Geist ständig auf Gott auszurichten. Und wenn wir das nicht einfach können, dann, so sagt er, brauchen wir Yoga, brauchen wir Disziplin und Übung. Und dadurch lernen wir, bewusster, präsenter, wacher, konzentrierter zu sein. Und mit der Zeit können wir immer leichter unseren Geist auf Gott ausrichten. Zehntens, wenn du auch diesen Abhyasa-Yoga, also Abhyasa ist ja die Bemühung, nicht praktizieren kannst, sei darauf bedacht, um meinetwillen zu handeln. Auch durch das Handeln um meinetwillen wirst du Vollkommenheit erlangen. Das ist Karma-Yoga. Karma-Yoga heißt, dass wir alles, was wir tun, für Gott tun. Und nicht an den Früchten der Handlungen hängen, dass wir das, was wir in dieser Welt an Handlungen ausüben, versuchen immer im Bewusstsein an das Größte, an das Göttliche auszuüben. Elftens, wenn du auch das nicht tun kannst, entsage selbstbeherrscht den Früchten allen Tuns, nachdem du die Einheit mit mir gesucht hast. Also das sind diese beiden Aspekte des Karma-Yoga. Das eine ist Handeln, um Gott zu dienen, und das andere ist die Erfahrungen, die man macht, als Gott gegeben akzeptieren, also nicht an den Früchten hängen der Handlungen. Und zwölftens, besser als Üben ist in der Tat Erkenntnis. Besser als Erkenntnis ist Meditation und dann der Verzicht auf die Früchte des Handelns. Frieden folgt unmittelbar auf Entsagung. Also mit Entsagung meint er ja eine innere Entsagung. Das heißt nicht, dass wir in die Höhle gehen und dort nichts mehr essen und nichts mehr tun, sondern Entsagung heißt mitten im Leben stehen, ja, tun, was ansteht, aber eben mit einer losgelösten Einstellung. Wir geben unser Bestes, aber akzeptieren gleichzeitig das, was wir an Erfahrungen vom Dharma-Feld sozusagen bekommen. Das heißt, das Ego aufgeben. 13. Wer kein Geschöpf hasst, Wer zu allen freundlich und mitfühlend ist, wer frei ist von Verhaftung und Ich-Gedanken, ausgeglichen in Freude und Schmerz und nachsichtig, na, das ist ja schon ein ziemlich hohes Ziel, aber das ist etwas, was wir durchaus schaffen können. Ja? Keine Geschöpfende zu hassen, freundlich und mitfühlend zu sein gegenüber anderen, ja? Frei zu sein von Verhaftungen, das ist dann schon schwieriger, und Ich-Gedanken, also dass wir eben alles akzeptieren, was wir haben, und dass wir daran arbeiten, nicht mehr so viel aus einer Identifikation heraus zu handeln, sondern unser Handeln als Dienst zu betrachten und dann eben Gleichmut gegenüber den Erfahrungen zu haben. So führt er dann fort im 14. Vers. Wer stets zufrieden ist, beständig in der Meditation, selbst beherrscht und mit fester Überzeugung, um dessen Geist und Verstand auf mich gerichtet sind, er, der mich verehrt, ist mir lieb. Also da steckt eine ganze Reihe von Handlungsanweisungen drin, ja, die aber letztendlich alle von selbst kommen, wenn wir diesen Wunsch, Gott zu lieben, beständig machen, wenn wir unser Handeln und unser Erleben immer mehr als in Einklang mit dem göttlichen Willen betrachten und so lernen, loszulassen und unserer Aufgabe in dieser Welt gerecht zu werden. Dann stellen sich diese ganzen anderen Punkte, die Krishna hier nennt, mit der Zeit von selbst ein. Also das Bhakti-Yoga lässt sich sehr schön reduzieren, wirklich darauf, dass es darum geht, einfach Gott zu lieben und eben daran zu arbeiten, diese Liebe zu Gott immer mehr zum Ausdruck zu bringen. Und das ist das, worum es geht. Und das ist eben viel leichter als all die anderen Yoga-Wege. Ja, beim Raja-Yoga müssen wir ganz genau unseren Geist beobachten und analysieren und die Denkmuster umprogrammieren. Beim Jnana-Yoga müssen wir sehr tiefgründig nachdenken über das Wesen des Seins und uns von den Illusionen lösen. Beim Hatha- und Kundalini-Yoga müssen wir sehr intensiv praktizieren, um zu energetischen Blockadeauflösungen zu kommen. Ja, aber das Bhakti-Yoga ist wirklich sehr einfach vergleichsweise. Wir müssen nur Gott lieben.